Ja, wir haben eben schon über die Danksagung gehört, gesungen. Und es ist relativ leicht, so im Gottesdienst dann zu sagen, ja, wir danken und wir sind dankbar für dieses. Aber sind wir davon so überzeugt, dass wir auch im Alltag danach leben? Wir wollen dankbar sein, wir wollen dem Herrn vertrauen, wir wollen dafür leben. Aber wie schaut es aus, wenn ich dann trotz längerem Suchen und Beten keine Arbeit finden kann? Die gesundheitliche Situation sich nicht bessert? Ich trotzdem die Prüfung nicht bestehe? Jesus hat nicht nur den Jüngern die Lehre beigebracht, nicht nur gesagt, wie sie sich verhalten sollten, sondern hat ihre Überzeugung dann auch getestet. Und das wollen wir sehen in unserem heutigen Abschnitt in Matthäus 14, was wir eben gehört hatten in Johannes 6, das ist die Parallelstelle dazu aus Johannes. Wir kommen zu Matthäus 14, ab Vers 13, wo wir dann nochmal die gleichen Ereignisse beschrieben finden. Ich lese das trotzdem noch einmal vor. Ab Vers 13 in Matthäus 14. Und als Jesus es hörte, nämlich dass Johannes der Täufer getötet worden war, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmenge es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah eine große Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte die Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Sie kamen hier in diese öde Gegend auf der Ostseite des Sees Genezareth. Und Jesus versorgt, seid ihr da? Ja, Jesus versorgt die zu ihm kommen. Er hatte sich eigentlich nach der ganzen Arbeit mal abgesetzt, ins Boot zusammen mit den Jüngern gesetzt, um ein bisschen Ruhe zu finden, sich ein bisschen auszuruhen und eben auch aus dem Hoheitsgebiet von Herodes zu entfliehen, an der Westseite des Sees Genezareth zur Ostseite, weil eben unter seiner Regentschaft auch Johannes der Täufer gerade enthauptet worden war. Aber lange währt die Ruhe nicht, denn schon als sie ankamen, war eine große Volksmenge ihnen zuvorgekommen. Und wie war seine Reaktion? Nirgendwo kann man Ruhe finden. Wie kann ich die jetzt irgendwie loswerden? War das seine Reaktion? Nein, wir hatten gelesen, und er war innerlich bewegt über sie und fing dann gleich an wieder, ihnen zu dienen. Er sah sie wie Schafe ohne einen Hirten. In der Parallelstelle in Markus steht, als Jesus aus dem Boot trat, sah eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und so sieht dies und sieht ihre Not und will ihnen helfen, macht sich an die Arbeit, heilte, lehrte, bis zum Abend. Wir wissen nicht ganz genau, wann er jetzt angefangen hat, wann er dort auf der Seite des Sees angekommen war, aber dann bis zum Abend hindurch lehrt er. Bis ihn dann quasi die Jünger unterbrechen, die sagen, schau dich mal um, da sind ganz schön viele Leute hier und wenn es denen so geht wie uns, dann haben sie demnächst bald Hunger und schick sie mal weg, damit sie selber für sich sorgen. Aber Jesus kümmert sich ganzheitlich um die Volksmenge. Es ging ihm nicht nur darum zu sagen, ich will euch jetzt die richtige Lehre vom Reich Gottes bringen. Und er sagte, nee, ja, die werden Hunger haben, aber bei so vielen Menschen, auch die ganzen Dörfer hier drumherum, die werden auch nicht genügend für so eine Versammlung mal so eben schnell haben. War ja nicht eben, wie wir in der Einleitung gehört haben, dass sie mal eben zum Supermarkt gehen konnten und sich was holen konnten. Und er sagte, nee, wir geben es ihnen. Ihr könnt es ihnen geben. Und die Jungen wunderten sich natürlich, wie soll das gehen? Hatten zwar von den Geschichten vom Manna gehört, in der Wüste damals, aber das war auch für die dann schon 1400 Jahre her. Und dann sagten, das geht nicht, wie soll das denn funktionieren? Aber Jesus fordert sie auf, das zu bringen, was sie haben. Und er nimmt das und dankt dem Vater und alle werden satt. Wir kennen die Geschichte und, oder viele von uns kennen die Geschichte und wir spekulieren dann eher darüber, wie ist das zustande gekommen? Wie hat Jesus das gemacht? Gab es da irgendeinen Trick? Aber für die Anwesenden war es ein Zeichen von Jesu Fähigkeit und Fürsorge. Die haben gesehen, was da war und haben gesehen, wir haben nichts mit, die anderen haben auch alle nichts mit und alles, was Jesus da hat, ist, naja, wenn ich weiter hinten stand, konnte ich es vielleicht gerade noch so sehen, aber war sehr wenig. Aber Jesus lässt uns hinsetzen und er ist fähig, aus dem Wenigen auf wunderbare Art und Weise, auf übernatürliche Art und Weise so viel zu machen, dass es für 5000, und wir hatten gelesen, nur Männer gezählt, mehr waren da, aber die haben sie nicht gezählt, für sie zu sorgen. Einmal die Fähigkeit und eben auch das Interesse. Nicht einfach zu sagen, naja, ihr habt die geistliche Nahrung, das ist, was zählt, alles andere ist unwichtig. Hat er nicht gemacht. Er wollte sie auch körperlich für sie sorgen. Und dieser Bericht war den Evangelisten so wichtig, es ist außer der letzten Woche, der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu, es ist der einzige Bericht, der in allen vier Evangelien vorkommt. Das heißt, sie waren dadurch so angesprochen, es war für sie so eine Erfahrung gewesen und vermutlich auch so eine Erfahrung gewesen, weil es nicht nur zugeschaut haben, sondern Jesus hatte es ja zu sich bringen lassen und wir hatten in Johannes gehört, dass er erst gefragt hatte, was haben wir denn da, wie können wir das machen? Und sie natürlich, sie haben rein intellektuell gedacht, rein logisch gedacht und haben gesagt, hey, 200 Denare würden nicht reichen. Wir sagen, damit können wir manchmal nicht so viel anfangen, weil wir benutzen natürlich keine Denare heutzutage mehr. Aber ein Denar war ein Tageslohn. Ja, also zwei Drittel eines Jahresgehaltes, Pi mal Daumen, nicht ganz, hätte nicht gereicht, sagen die Jünger, dass auch jeder nur so einen kleinen Happen kriegt. Okay. Es waren so viele Leute. Und Jesus sagt, na, bringt einfach, was ihr habt. Denn bei Jesus ist es nicht so wichtig, wie viel wir bringen, sondern was wir von ihm mitnehmen. Und das möchte ich auch, wenn du hier heute Morgen sitzt. Es ist nicht so sehr, was kann ich bringen? Jesus ist nicht da, um zu sagen, okay, wer hat wie viel zu geben? Na schau, wenn man so viel gibt, auch finanziell gibt oder so viel Zeit gibt, dann kann ich mir so viel Segen vorstellen oder so. So macht er das nicht. Sondern er wusste, dass es fast nichts da, aber es kam nicht auf das an, was wir Gott geben können, sondern dass wir das annehmen, was er uns geben möchte. Aber in Johannes, was wir eben gelesen hatten, da steht dann im Anschluss, dass die Leute dann anschließend wieder zu ihm kamen und gefragt hatten, wie seid ihr hierher gekommen? Und es stand drin, dass sie das nicht fragten, weil sie angesprochen waren, weil sie geistliche Nahrung haben wollten, sondern wegen der irdischen Nahrung. Und dann in Vers 27 steht, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Und sagt, es ist schön, dass ich euch hier das gegeben habe, aber das hat er einmal mit der Speisung der 5000 gemacht, noch ein zweites Mal mit der Speisung der 4000. Aber das war jetzt nicht die tägliche Erfahrung. Er hat das getan, um ihnen zu zeigen, ich kann für euch sorgen. Aber sagte, es gibt Wichtigeres als das. Die irdische Speisung ist nicht unwichtig. Und wir haben extra jetzt auch für Erntedank gezeigt, wie reichlich der Herr für uns sorgt. Und wir sollen das nicht vergessen. ja nicht auf übernatürliche Art und Weise, aber in der Fähigkeit zu arbeiten, Geld zu verdienen, in der Fähigkeit, dass die Bauern anbauen konnten, dass es eine Ernte gab, dass es Sachen gibt, die wir dann im Laden kaufen können. Und Jesus erklärt ihnen, dass es eben nicht nur darum geht, Nahrung, Speise, Getränke zu haben, sondern dass er selbst das Brot des Lebens ist, welches Gott gesandt hat. Das steht dann auch in Johannes 6. Und dann kam die Rückfrage, und ich schlage das nochmal auf, du kannst es gerne nochmal mit rüberschlagen, wenn du das selber sehen möchtest. Johannes 6 in Vers 28, da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir jetzt tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Vers 29, Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Hier ist das Werk, hier ist meine Erwartung, hier ist, was ich von euch haben möchte. Glaubt an mich. Nicht bringt, nicht leistet, nicht zahlt mir zurück. Und deswegen passt das auch so gut heute mit Erntedank. Erntedank ist nicht, du hast uns so viel gegeben, hier ist unser Teil zurück an dich als Anzahlung für nächstes Jahr. Sondern einfach nur, danke. Wir hätten nichts, wenn du nicht für uns sorgen würdest. Ja? Und auch wenn wir nachher Abendmahl feiern. Es ist nicht, ich nehme das ein als Zeichen, dass als Opfer für Gott, sondern einfach aus Dankbarkeit nehmen wir an, was er für uns getan hat. So veranschaulicht auch die Speisung der 5000. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen, du kannst dich nur beschenken lassen. Und deswegen ist so wichtig, was wir mit den Liedern schon getan haben, Danke zu sagen. Weil das ist alles, was wir tun können. Wir können es nur empfangen. Wir können es nicht bezahlen. Wir können keine Gegenleistung erbringen. Und das will der Herr auch gar nicht. Aber warum waren es dann in der Fischung nur 5000? Was ist mit den anderen Menschen, die in der Umgebung wohnen? Es waren nur 5000, weil nur 5000 gekommen sind. Es steht ja am Ende so, sie hatten dann noch 12 Körbe voll, übrig. Das heißt, es wäre reichlich da gewesen, wenn 10.000, wenn 100.000 gekommen wären. Jesus ist darin nicht begrenzt. Aber nur die haben erhalten, die auch gekommen sind. Und das ist, was Jesus möchte, dass wir kommen und sagen: Hier bin ich komme, um von dir zu hören. Ich komme, um von dir gestärkt zu werden. Ich komme, um von dir zu empfangen. Alles, was ich tun kann, ist, dir zu danken für das, was du gibst und immer wieder zu kommen, zu sagen: Herr, ich kann nicht leisten, ich kann es dir nicht bezahlen. Ich kann einfach nur kommen und sagen: Du bist Gott und du sorgst so gut für mich und ich danke dir dafür. Er lässt die Jünger das alles sehen und sagt: Schau her, ich sorge für euch. Aber häufig will ich auch für die anderen sorgen, durch euch. Nimmt dieses, was ihr jetzt empfangen habt, was Jesus gesegnet hat, was dann sich vervielfältigt hat, und gebt es weiter. Aber nicht nur versorgt er die zu ihm kommen, sondern er kümmert sich auch um unsere Not. Und dann sehen wir in Matthäus 14, Abvers 22, wie er die Jünger nötigte, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf den See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes. Ich bin. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Zugleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wie sieht es im Alltag aus? Nicht nur bei der Erfahrung auf dem Berg. Nicht nur, wo der Herr diesen Segen schenkte, eben mit der Speisung der 5000. Denn in allem Leben gibt es ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Und Jesus hatte jetzt die Jünger im Boot vorausgeschickt und sagte: Ihr fahrt vor, ich bete noch ein bisschen alleine. Also er schickte sie hier auch bewusst in eine Krise, um zu sehen, haben sie das, was sie eben auch gelernt haben, was sie gesehen haben an der Speisung der 5000, haben sie das verinnerlicht, haben sie das gelernt, haben sie das verstanden? In Markus 6, Vers 51 und 52 steht: Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Dass Jesus jetzt den Sturm stillen konnte, dass er übers Wasser gehen konnte, dass er Petrus dazu bringen konnte, auf dem Wasser zu gehen. Das war irgendwie so, wie geht das? Und er sagte, ja, das ist, weil sie das, was sie eigentlich an der Speisung schon hätten lernen sollen, nicht verstanden haben. Was wir eigentlich durch Erntedank schon verstanden haben sollen, dass Gott für uns sorgt. Zu sagen, ja, das war irgendwie schon da, aber es ist nicht ins Herz durchgedrungen. Sie waren nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Dass wir aufpassen, dass unser Herz sich nicht verhärtet, sondern dass wir damit rechnen, dass Gott auch in der Not bei uns ist. Und vielleicht bist du in der Situation, dass dir wie ein Sturm vorkommt, das dich in Schwierigkeiten bringt. Und dort auch zu sagen, Herr, ich bin abhängig von dir, wir brauchen dich. Ich glaube, bei uns ist es häufig ähnlich wie bei den Jüngern. Wir freuen uns an den Segnungen und werden schwankend in den Prüfungen. Und wir müssen hier verstehen, wenn wir dieses sehen, das war nicht mal eben so, naja, da kam ein bisschen Wind auf und dann irgendwie haben sie das dann als Wunder interpretiert. Sondern als sie hier unterwegs waren, es stand ja, es war in der vierten Nachtwache, also es wurde Abend, er hatte sie gespeist, er schickte die Jünger vor. Ja. Vierte Nachtwache, die haben die Nacht immer in vier Wachen aufgeteilt, a 3 Stunden. Das heißt, die waren 9 Stunden auf dem Boot unterwegs. Und in Johannes steht, dass sie 25 bis 30 Stadien unterwegs waren. Stadien damals waren kleiner als die heutigen. Da war die Runde 200 Meter statt 400 Meter. Die waren ungefähr 6 Kilometer gekommen. In 9 Stunden im Boot. Also die waren die ganze Zeit nicht vorwärts gekommen. Es steht ja, der Wind war gegen ihn gewesen. Und sie waren in dieser Situation, waren erschöpft, hatten jetzt, erst wollten sie zur Ruhe kommen, sind auf der anderen Seite nicht zur Ruhe gekommen, hatten die ganzen 5000 dann bei sich gehabt, hatten die gespeist. Tag ist vorbei, es ist Nacht, jetzt haben sie 9 Stunden durch die Nacht hindurch versucht, irgendwie auf die andere Seite zu kommen. Und dann sehen sie Jesus auf dem Wasser gehen. Und sie schreien vor Angst. Ja, und müssen aussehen, okay, das war der See Genezareth, nicht das Tote Meer. Ja, einige haben dann das in der Vorstellung zu sagen, naja, wenn er da drüber gehen kann, habt doch gehört, dass das ziemlich hohen Salzgehalt hat, na, daran liegt das nicht. Okay? Es war wirklich ein übernatürliches Wunder, das Jesus getan hat. Deswegen haben sie auch so geschrien. Und sie kannten auch, dass es da nicht irgendwelche Sandbänke gab oder so. Die waren Fischer in der Gegend, okay? Die hätten das schon rausgefunden. Aber Jesus fordert sie auf und sagt, fürchtet euch nicht. Und wenn du mitgelesen hast und genau geschaut hast, habe ich das schon so vorgelesen, wie es im griechischen Text steht, nicht wie es in den meisten Übersetzungen steht. Denn er sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, seid guten Mutes, ich bin, fürchtet euch nicht. Das S steht da nicht drin. Nicht ich bin es, sondern ich bin. Das ist der Ausdruck für Gott. Er sagt, Gott ist da, ich bin hier, ich bin bei euch, ich bin es tatsächlich. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und so sollen auch wir lernen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Jesus kennt unsere Umstände. Er kennt, wenn wir in Not sind. Er kennt, wenn wir erschöpft sind. Er kennt die persönliche Lage, in der wir uns gerade befinden. Die Jünger dachten, sie wären im Sturm allein, waren sie aber nicht. Sorgt euch nicht, ich bin. Ich bin da und ich kümmere mich. Gott ist da. Und du sagst, naja, da war Jesus ja auch da, der war nur auf dem Berg und ist dann gekommen. Wir nehmen gerade das Matthäus-Evangelium durch. Und wie endet das nochmal? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Gott, der da war und der den Jüngern helfen konnten, wo sie in dieser Not waren. Er sagt, ich war nicht nur damals bei den Jüngern, sondern ich bin derselbe und ich bin bei euch. Und als Petrus es dann darauf ankommen ließ, das Boot verließ, da war auch Jesus nur ein Hilfeschrei entfernt und nahm ihn bei der Hand, als er anfing zu sinken. Und oft wird Petrus hier für seine Zweifel kritisiert und auch Jesus tut es ja auf gewisse Art und Weise, denn er sagt, wo ist dein Glaube, du Kleingläubiger? Ja. Aber immerhin, er war der Einzige, der sich überhaupt aus Wasser getraut hat. Ja. Und es hat ihm und es hat den anderen Aposteln, den anderen Jüngern geholfen, das Vertrauen zu stärken. Die Erfahrung hat das Vertrauen der Jünger gestärkt. Matthäus hat es hier aufgeschrieben, das hat ihn wohl so geprägt, der mit im Boot war, zu sagen, wir waren da und wir haben mitgeschrieben, wir haben uns gefürchtet, wir dachten, das kann nicht wirklich sein. Und dann war Jesus tatsächlich da und er schreibt das auf, um zu sagen, so haben wir auch gelernt, dem Herrn zu vertrauen, dass er bei uns ist. Aber was ist, wenn der Sturm sich nicht gleich legt? Wenn du sagst, ja, ich bin in einer Not und ich habe schon Wochen, Monate dafür gebetet und es tut sich nichts, die Situation bleibt so, es ändert sich nicht. Dann müssen wir wie Paulus darauf vertrauen, dass seine Gnade genügt. In 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus dreimal gebetet hat, Herr, nimm diesen Dorn aus meinem Fleisch, war Gottes Antwort, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Manchmal, Herr Gott, ich bin da und wir merken das und wir erfahren das und er ändert die Umstände oder er ändert uns. Und manchmal gibt er die Gnade, stärkt uns, dass wir damit umgehen können. Es mag uns manchmal vorkommen, als wenn Jesus ganz weit weg ist, aber er streckt die Hand aus und fragt, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Hast du nicht erlebt, wie ich für dich gesorgt habe, wie ich dich bis hierhin geführt und geleitet und getragen habe? Bist du unverständlich gewesen von all dem, wie ich Jahr für Jahr für dich gesorgt habe? Warum zweifelst du, wenn der Arzt die Diagnose stellt? Warum zweifelst du, wenn der Bericht von der Bank kommt? Warum zweifelst du, wenn das Zeugnis kommt? Im Endeffekt sollen wir mit den Jüngern bekennen, wie sie im Boot getan haben, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das ist, was sie daraus gelernt haben, zu sagen, Herr, du bist da und du sorgst für uns und du tust es auf eine Art und Weise, die nicht mit natürlichen Mitteln zu erklären ist. Und das war jetzt nicht nur ein theologisches Glaubensbekenntnis, sondern es war ein persönliches Zeugnis. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, war nicht so, ja, wir haben gerade die Bibel studiert und wir glauben, dass das die richtige Schlussfolgerung ist. Das stimmt voll und ganz. Aber deswegen habe ich es genannt, den Praxistest. Gott ist nicht so sehr daran interessiert, was schreibst du in einem offiziellen Glaubensbekenntnis, was schreibst du auf Papier, sondern was lebst du? Ist da eine Ruhe, selbst in schwierigen Umständen zu sagen, Jesus hat es beauftragt, er hat uns hier aufs Meer geschickt. Er hat uns in diese Situation gebracht und er ist bei mir. Ich weiß vielleicht nicht, wie lange das noch dauert. Ich weiß nicht genau, wann er kommt. Aber ich weiß, er ist bei mir. und ich kann ihm vertrauen, so wie er bisher für uns gesorgt hat. Vielleicht nicht in einem Überfluss, aber immer genug und immer Gnade zur rechten Zeit. Und das ist genau der Unterschied zur Volksmenge. Die Volksmenge hat von Jesus gehört, aber die Jünger haben Jesus erlebt. Oder auch so formuliert, die Volksmenge beobachtet Jesus, aber die Jünger folgen und vertrauen. Die Jünger sahen die Speisung der 5000, aber sie waren nicht dabei, als er auf dem Boot den Sturm stillte und sie ans andere Ufer brachte, als er dort auf dem See ging. Gottesdienst ist so ein bisschen wie die Speisung der 5000. Wir können es beobachten, wir können sehen, wir können mitkriegen. Ja, Gott wirkt, wir hören die Zeugnisse. Und er sagte, das ist nur der eine Teil. Ein Jünger ist derjenige, der dann, wenn wir aus den Türen rausgehen, danach lebt. Er sagt, diesem Jesus, der diese Wunder tut, dem will ich vertrauen. Er wird für mich sorgen. Was ist dann passiert? Es endet mit drei kurzen Versen. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land in Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Gegend und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Wir sehen, Jesus nimmt sich der Leiden an. Sie kommen am nächsten Morgen ans andere Ufer und der Dienst ging gleich weiter. Denn wer Jesus erkannt hat, der bringt andere zu ihm mit der Überzeugung, Jesus kann helfen. Sie sahen, Jesus ist hier und sie gingen überall hin und sagten, wenn hier noch jemand ist, der Not hat, kommt mit, wir bringen euch zu Jesus. Der hat auf der anderen Seite die 5000 gespeist. Er hat uns bewahrt im Boot über Nacht. Er hat schon so viele andere geheilt und er hat von dieser Hoffnung berichtet. Kommt, wir bringen euch zu ihm. Und alle, die ihn auch nur anfassten, da unten an der Tasse, also die hatten alle halt solche Fransen da an den Gewändern, sagte, wer nur das berührte, wurde geheilt. Nun, sind die irgendwie so ein bisschen abergläubisch gewesen, ne? Wenn man irgendwie ein Tuch anfasst oder Gewand anfasst, dass dann Wunder geschieht. Nee, es war nicht, dass das Gewand irgendwelche übernatürlichen Kräfte hat, ja, wie Grabtuch von Turin oder so. Das ist überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Es war ihr Glaube an den lebendigen Jesus, der dann dieses Wunder durchgeführt hat, dass Leute geheilt wurden. Und Jesus lässt die Leute zu sich bringen, weil er möchte, dass sie persönliche Erfahrungen mit ihm machen. Jesus möchte nicht nur, dass wir hier sitzen und sagen, das war schön für die Jünger vor 2000 Jahren. Oder man hört ein Zeugnis von irgendjemandem und sagt, schön für die. Hören wir in unserer Gesellschaft häufig, oder? Schön für dich, wenn das klappt mit deinem Glauben, wenn das dir hilft, wenn du dich dann irgendwie besser fühlst. Hier fühlten sich alle besser. Alle besser, die zu Jesus gekommen waren. Im Glauben, im Vertrauen zu sagen, du kannst retten. Du kannst wirklich verändern. Ja, manchmal die Umstände. Und wieder, wie heißt es dann am Ende? Und Vers 36. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Und das ist ein Ausdruck, vielleicht steht bei einer Übersetzung auch, die wurden völlig gerettet. Man kann das beides so verstehen. Ich glaube, es wurden nicht nur die körperlichen Leiden gelindert, sondern die, die im Glauben zu ihm kamen, wurden körperlich und geistlich, wurden gerettet, hatten ewiges Leben. Weil sie im Glauben zu ihm kamen und sagen, Jesus, du kannst retten. Und das ist, was wir gesehen haben. Das ist, was Jesus wollte. Nun, die Frage für dich ist, bist du in Berührung mit Jesus gekommen? Nicht nur hast du die Geschichten gehört, sondern hast du dich ganz ihm anvertraut und gesagt, Jesus, ich brauche dich, du kannst retten, du kannst mich neu machen, du kannst vergeben und jeder, der ihm hörte, wurde völlig geheilt, wurde völlig gerettet. Nun für unsere Zeit, wir haben nicht das Versprechen, dass alle körperlichen Schwächen gleich weggenommen werden. Aber wir haben das Versprechen, dass er uns neues, ewiges Leben gibt und dass er bei uns ist. Und dass er uns zu sich holen wird, wo es keinen Leiden, keinen Schmerz mehr gibt. Er stellt sich hier vor, und das wird von Matthäus geschildert, zu sagen, diesem Jesus können wir vertrauen. Und damit möchte ich auch enden. Vertraue diesem Jesus, der fähig und willig ist, zu helfen. Vielleicht weiß kein anderer von deiner Situation. Aber Jesus ist fähig und willig zu helfen. Bitte ihn darum. Befehle dich ihm an. Und wenn du bisher nur von ihm gehört hast, wenn du nur dir sagst, ja, ich habe gehört, irgendwie anderen hat das irgendwie gut getan, aber ich habe nichts erlebt. Dann wie die Jünger, begib dich ins Boot. Vertraue ihm. Bekenne ihm deine Schuld und sag, Jesus, ich brauche dich. Und jeder, der so zu ihm kommt, wird völlig gerettet werden. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Erzählung, die viele von uns schon mehrfach gehört haben. Und doch willst du uns herausfordern, dass dieses nicht nur ist, ich kenne die Geschichte, sondern ich kenne den Herrn der Geschichte. Ich kenne dich persönlich. Es ist nicht nur ein theologisches Bekenntnis, es ist eine persönliche Erfahrung. Du sorgst für uns. Danke, dass du das tust. Und danken dir für dein Wort. Danken dir, dass du ewiges Leben schenkst. Und wir wollen dich loben, dich preisen und hilf uns in den herausfordernden Zeiten, in den Stürmen des Lebens, dir zu vertrauen. In Jesu Namen.